ARD. Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Die Kinos sind gut beheizt, aber ich weiß, man muss erstmal sicher hinkommen. Aber wenn man das geschafft hat, dann erwarten einen gerade in dieser Woche wieder hervorragende Produktionen. Und zu fast allen wichtigen Filmen haben wir hier Gespräche für Sie vorbereitet. Zum Beispiel mit Hassan Hadi. Kleine Sensation in Cannes war das schon, zum ersten Mal ein irakischer Film. Und dann eben auch noch ein so herzerwärmender, ausgezeichnet mit der Kamera d'Or für den besten Nachwuchsfilm. Überhaupt, Nachwuchs spielt heute eine große Rolle. Wir haben eine Schauspielerin bei uns, die jetzt so richtig durchstartet. Ladina von Frisch aus der Schweiz. Sie ist zu sehen in dem Film Ungeduld des Herzens. Wir reden mit Tristan Pütter über den Film Sabbatical. Also viele interessante Gespräche. Und für die Leute, die vielleicht doch lieber zu Hause bleiben wollen, da haben wir eine Serie, die derzeit in aller Munde ist und letztendlich kann sie auch gesehen werden. Eine schwule Eishockey-Serie aus Kanada, Heated Rivalry. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir wollen also jetzt mal beginnen wieder mit einer Serie und eine Serie, über die wirklich jeder redet. Auch ich habe schon seit Wochen davon gehört. Jetzt kann man sie auch sehen. Und erstmal herzlich willkommen, liebe Anna Wollner, auch Serienspezialistin, die bei uns. Hallo,
hallo. Hallo, lieber Knut.
Und wir reden über eine Serie, die sogar schon vom New Yorker Bürgermeister als Guckmaterial während des letzten Schneesturms empfohlen wurde. Das ist eine HBO-Serie, Heated Rivalry. Da geht es um ein schwules Liebespaar im nordamerikanischen Profi-Eishockey. Also schon ein ungewöhnliches Genre, finde ich, für diese Geschichte, Anna. Und du hast dir die gesamte Serie schon angesehen und die fing ja erstmal ganz klein an. Also anfangs war es überhaupt noch kein Hype um diese Serie. Eine kleine kanadische Serienproduktion.
Ja, wo HBO tatsächlich sich dann die Rechte auch erst im Nachhinein gesichert hat. Ja, dieser ganze Hype, knapp formuliert, ist super durchdachtes Marketing und kommt auch erstmal von der Vorlage. Das Ganze basiert auf einer sehr erfolgreichen Buchreihe. Ich gebe zu, das ist eher so ein bisschen das Kaliber Trivialliteratur, spicy, steamy, hot, hat, naja, also böse gesagt, das Niveau von 50 Shades of Grey oder anderer Trivial-Erotik-Literatur, die ja auch tatsächlich eher von Frauen gelesen wird und diese Serie wird auch eher von Frauen geguckt. In der Umsetzung funktioniert das ganz wunderbar. Das liegt natürlich nicht nur an der Attraktivität der beiden Hauptdarsteller, so fair muss ich sein, Hudson Williams und Connor Story. Es zeigt sich dann eben auch in Memes und TikTok-Videos, die einfach komplett viral gehen.
Dann nimm uns erstmal mit jetzt hinein in die Geschichte dieser Serie für alle, die eben diese Bände nicht gelesen haben oder auch auf TikTok nicht unterwegs sind. Was passiert da?
Es geht um Shane Hollander und Ilya Rosano. Der eine ist halb Kanadier, halb Japaner, der andere ist Russe. Das sind zwei sehr junge Profi-Eishockeyspieler, die in ihrer ersten Saison als beste Rookies ausgezeichnet werden. Shane ist eher so Typ introvertiert. Die Mutter managt ihn, schließt die attraktiven Werbedeals mit Luxusfirmen ab. Da ist wirklich Image alles. Und Ilya, der hat das komplett andere Image. Der ist der Bad Boy der Liga. Der ist Russe, der ist blond, der ist Schönling. Die Frauenherzen fliegen ihm in Scharen zu. Und die Presse dichtet den beiden eine Rivalität an. Aber eigentlich stehen die total aufeinander. Die verlieben sich, was natürlich im Eishockeysport ein totales Tabu ist.
Du bist echt ein super Spieler.
Ja.
Er ist richtig gut. Vielleicht sogar der Beste.
Wir werden uns jetzt ziemlich oft sehen.
Ja, Boston und Montreal spielen oft gegeneinander. Also, du wirst hiervon keinem erzählen.
Ja, diese Liebesgeschichte im Verborgenen, die wird über Jahre erzählt, entweder auf dem Eis, wo sie sich sehr oft begegnen, entweder in ihren jeweiligen Mannschaften oder tatsächlich in den Nationalmannschaften. Das geht bis zu Olympia, nicht 2026, sondern tatsächlich ein bisschen weiter früher. Oder natürlich auch im Bett, wahlweise an anderen Orten, an denen sie dann übereinander herfallen.
Anna, alle reden und auch die Fotos, die man so sieht von sehr, sehr über die Erotik, ist ja irgendwie auch etwas, was sich da jetzt sehr in den Vordergrund schiebt. Und dann fragt man sich natürlich, ist das jetzt wirklich das Entscheidende oder hat die Geschichte eben auch nochmal ein eigenes Gewicht?
Die Geschichte hat ein total eigenes Gewicht. Aber natürlich muss man auch über diese Erotik sprechen. Und ja, die ist da, das knistert, das ist eine ausbalancierte Mischung. Aber ich habe mal mitgestoppt und es dauert in der ersten Folge 13 Minuten, bis die ersten nicht nur heißen Blicke untereinander hin und her fliegen, sondern es die erste heiße Szene unter der Dusche gibt. Natürlich mit viel nackter Haut und es gibt auch keine Folge ohne Sexszene und es ist wohlgemerkt schwuler Sex, der ja im Mainstream-Kino und in Mainstream-Serien in dieser Deutlichkeit und auch Häufung wirklich eher selten vorkommt. Es ist explizit, aber die Serie nur darauf zu reduzieren, würde ja auch total Unrecht tun.
Anna, was bist du für ein Serienprofi? Also auszustoppen, das finde ich ja schon eine normale analytische Leistung, Anna. Jetzt haben wir natürlich die Frage, was macht diese Serie dennoch aus? Also es muss ja irgendwas geben, was diesen wahnsinnigen Hype mit ausgelöst hat. hat.
Um mich kurz zu verteidigen, ich habe die erste Folge zweimal geguckt und habe dann tatsächlich mal darauf geachtet, wie lange es dauert.
Sag ich doch.
Es ist einfach ein neues Männlichkeitsbild, was hier verhandelt wird. Und das finde ich einfach großartig. Also so eine neue zugängliche Maskulinität, wie wir sie auch schon bei Schauspielern haben, auch in Filmen. Also ich musste sofort irgendwie an Pedro Pascal denken, an Paul Mescal. In der Serie sehen wir die Leidenschaft zwischen den beiden, dieses Verlangen, das dann auch umgesetzt wird. Also der Druck, die eigenen Gefühle unterdrücken zu müssen, der dann irgendwann auch rausbricht. Aber auch diese manifestierte Einsamkeit. Die spielen Eishockey, sehen sich auf dem Eis, sind danach dann wieder entweder allein oder zusammen in irgendeinem total austauschbaren Hotel, müssen sich ständig verstecken. Es gibt einen Nebenstrang mit einem älteren Spieler, der sich mit seinem Karriereende endlich outet. Auch da war bei mir alles offen. In der letzten Folge generell war ich wirklich ein emotionales Wrack, weil die beiden auch endlich dann mal es schaffen, miteinander zu reden.
Anna, dann zum Schluss nochmal, es klang jetzt natürlich bei dir auch schon mal an, es ist offensichtlich auch eine Serie, die es schafft, ich sag mal, gesellschaftlich relevante Diskussionen anzuregen. Es ist kein Lehrfernsehen in dem Sinne, aber diese Debattenkultur wird damit vielleicht durchaus angeregt.
Ja, sie hat einfach total Nerv getroffen. Also zum einen schafft sie einen Safe Space, einfach so eine Geschichte zu erzählen, aber sie schafft auch Gesprächsraum darüber hinaus. Also Ilja ist Russe, das ist natürlich nicht von ungefähr. Das ist kein Zufall. Es gibt scharfe Repressionen gegen Homosexuelle in Russland, nicht erst seit Putin. In Russland ist tatsächlich die Serie verboten, in China übrigens auch, aber auf illegalen Streaming-Seiten in Russland ist sie wundersamerweise auf Platz 1. Also sie wird gesehen, es wird drüber geredet. Sie hat Auswirkungen der Eishockeyspieler Jesse Quartum aus Minnesota, der seine professionelle Karriere schon beendet hat. Der hat sich aber trotzdem jetzt endlich getraut, sich zu outen, was er als Profi nie getan hat, weil Eishockey ist ja wirklich dieses Sinnbild für Männlichkeit, für Macht, für aggressives Kämpfen und mit diesen Mustern bricht die Serie. Und das zu sehen und dass das jetzt alle gucken wollen und auch gucken und es dann auch noch eine so tolle Serie ist, finde ich einfach nur großartig.
Anna, ich danke dir ganz herzlich. Alle 6 Folgen sind zu sehen auf HBO Max, Heated Rivalry. Die 2. Staffel ist, so hört man ja auch schon in Arbeit. Danke
sehr gerne,
dir.
Lieber Knut.
Ich bin ein guter Mensch. Arbeitslos bin ich nicht geworden, weil ich es wollte.
Alles auf dieser Liste wird gestrichen, bis Papa eine neue Stelle gefunden hat. Kein Tennis mehr. Mein Auto. Und dann unser Haus.
Ha? Ha? Das ist ein Ausschnitt aus dem Film No Other Choice, über den wir jetzt reden wollen, von einem, hier kann man das Wort schon mal verwenden, von einem Kultregisseur aus Korea, Park Chan-wook. Und wir wissen ja, die südkoreanische Bilderindustrie, die hat so einen gewissen Hang zum Gewaltexzess. Also man denke nur an die Erfolgsserie Squid Game oder an den Oscarfilm Parasite. Jetzt haben wir also No Other Choice und der Regisseur ist ja berühmt geworden durch seine Rache-Trilogie und natürlich mit dem Film Old Boy. Seitdem ist der Südkoreaner Stammgast auf den großen Festivals. No Other Choice hatte seine Weltpremiere im letzten Jahr beim Filmfestival in Venedig. Da war ja auch Anke dabei, die erstmal herzlich grüße. Hallo Anke.
Morgen, lieber Knut.
Und der Film hat dich damals schon begeistert. Ich erinnere mich sehr genau an deinen Bericht. Und er war ja auch auf der Shortlist für die Oscars, liebe Anke. Bleiben wir mal beim Titel No Other Choice. Warum hat die Hauptfigur, dieser Familienvater, dieser Herr Jedermann, so ein ganz durchschnittlicher Mensch, warum hat dieser Mann zu keine andere Wahl?
Ja, wir lernen ja ihn und seine Familie bei so einem schönen Grillnachmittag kennen. Es werden Aale gegrillt. Er hat 2 Kinder, einen Sohn und eine ganz kleine Tochter. Und dann geht die Kamera mal so hoch in die Wolken und der Himmel verdunkelt sich schon so. Und da hast du dann schon so eine gewisse Vorahnung. Und tatsächlich, Manzu wird gekündigt. Und ja, dann kommt so ein Insert, 3 Monate. Und aber direkt danach 13 Monate. Manzu ist immer noch arbeitslos, hat so doofe Gelegenheitsjobs. Ihm wird, ja, wenn er sich vorstellt, gibt es immer wieder Demütigung. Und er hat ja zuvor in einer Papierfabrik 25 Jahre gearbeitet. Und jetzt gibt es in einer Papierfabrik wieder einen neuen Job. Aber es gibt auch viele genauso qualifizierte Mitbewerber. Und er weiß, seine einzige Möglichkeit, diesen Job zu bekommen, ist, die anderen Mitbewerber auszuschalten. Und Knut, das ist doch der Beginn einer ziemlich schwarzen Komödie, einer abgedrehten Sozialsatire. Und das Gute ist, Manzu wird ja gespielt, wir kennen ihn alle als Frontleiter, also Spielleiter in Squid Games. Es ist Lee Bong-ho, der sich hier nochmal von einer ganz anderen Seite zeigt, nämlich auch von, ja, Es hört sich jetzt seltsam an, es geht ums Morden, aber trotzdem hat er auch immer wieder was Komisches in seiner Darstellung.
Ja, und er macht uns irgendwie zu Komplizen. Also wir stehen ja irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, wir stehen irgendwie auf seiner Seite, wenn er dann anfängt, diese Fotos der Mitbewerber so zu sortieren, sich anzuschauen. Man merkt schon klar, da wird es wahrscheinlich jetzt sehr schnell blutig werden, aber man steht irgendwie, ob man will oder nicht, auf seiner Seite.
Ja, ja, also das ist aber auch, wie der Film gemacht ist, dass er irgendwie Park Chan-wook das auch schon mit der Kamera macht, weil er führt ihn ja nie vor, sondern er zeigt ja auch seine Gewissensbisse oder ich würde mal sagen bei den ersten Morden auch seine Ladehemmung. Also er steht ja zunächst auf so einem Dach, hat so einen Kübel mit Chili-Pflanzen da, die Kamera zeigt sein ja wirklich vor Kraft angestrengtes, verzerrtes Gesicht in Großaufnahme und er bringt es einfach nicht fertig, den Kübel runterzuwerfen. Also das ist so eine sehr statische Szene. Die nächste ist dann in einem abgelegenen Haus. Da spielt ganz laut nostalgischer Schlager. Und Knut, da geht doch eine ellenlange Slapstick-Szene los. Um die Knarre, ne?
Ja.
Bis dann irgendwann der tödliche Schuss fällt. Das hat wirklich auch was Komisches. Und dann auch, wie einfach die Familie gezeigt wird. Es gibt ja immer noch so ein bisschen Familienleben. Und er geht dann ja mit seiner Frau noch zu einem Tanzball. Und sie sind so verkleidet, sie als Pocahontas und er als John Smith. Da muss man die ja einfach auch gerne haben.
Ich finde ja auch ästhetisch ist der Film geschult an Hitchcock. Also dieses Haus allein hat ja so ein Eigenleben. Ist auch viel zu groß, finde ich, für die Familie. Hat was Unheimliches. Es erzählt ja eben auch was mit über den Zustand dieser Familie und Anke insgesamt erzählt dieser Film, also mit seiner Lust ja auch an einer sehr blutigen Inszenierung, etwas über die soziale Wirklichkeit in Korea.
Ja, ich meine, wir hatten ja jetzt schon Squid Game und Parasite erwähnt. Da geht es ja eigentlich eher um Klassenunterschiede. Ne? In Parasite gibt es eine reiche Familie, die plötzlich unterwandert wird von einer armen Familie. Bei Squid Game gucken sich Reiche an, wie Arme in diese höllischen Spiele gehen, damit sie nachher den großen Gewinn bekommen. Hier ist es einfach eine brachiale Existenzsicherung. Und ich glaube, dadurch, dass das alles so übersteigert ist, grotesk, wird so eine Wirklichkeit einfach eben freigelegt. Also man kommt dem richtig nahe, diesen Figuren und dann auch so eben so Bezüge, dass die Knarre von dem Vater kommt, von Mansu aus der Vitrine, dass der Vater Soldat war, kriegen wir dann mit. Auch das Haus, was du schon angesprochen hast, das ist ja auch eine Erbe vom Vater, der sich in dem Haus wohl auch umgebracht hat, weil der hatte Schweine und dann gab es eine Schweinepest, er musste alle Schweine töten. Also das gibt da auch sowas, was von Generation zu Generation weitergegangen wird. Und was den Film eben auch so irritierend macht, ist, dass Mansu ja mit seinen anderen, also mit den Mitbewerbern ja auch Mitgefühl hat. Also er weiß ja auch, dass der eine wie er eine Tochter hat und trotzdem macht er das alles. Also wir sind dann auch total irritiert, was er da eigentlich macht und trotzdem, wie du sagst, auf seiner Seite.
Und wir lachen auch hin und wieder, aber dieses Lachen, das bleibt dann immer wieder auch im Halse stecken. Das ist bestes Genre-Kino aus Korea und wie immer bei gutem Genre-Kino erzählt es sehr viel über die politische und soziale Wirklichkeit im Lande. Der neue Film von Park Chan-wook ist jetzt also im Kino zu sehen. No Other Choice. Dank dir, Anke.
Ja, tschüss, Knut. Und nächsten Samstag sind wir dann ja schon am Potsdamer Platz. Ne?
Genau.
Mittenmann in der Berlinale.
Da melden wir uns von der Berlinale. Ich freue mich schon. Bis dann. Tschüss. Der Film, über den wir jetzt reden wollen, der hat diesen schönen Titel Sabbatical. Und für mich klingt das ja immer so ein Jahr mal richtig ausspannen, alles machen, was man immer schon mal machen wollte. Also es hat so einen Freizeitaspekt, für mich zumindest so einen Klang. Muss es ja gar nicht sein, kann eine sehr intensive Zeit sein. Das erzählt auch dieser Film, dass man gerade, wenn man auf sich selbst zurückgeworfen wird und auf die Menschen, die man liebt, mit denen man sich umgibt, dann kann so ein Sabbatical durchaus auch ein sehr anstrengendes Jahr werden, anstrengende Zeiten. Die geschildert werden in diesem Film, ist das Debüt von Judith Angerbauer, die ich erstmal herzlich grüße. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo.
Vielen Dank, lieber Knut.
Freut nach schon anderen Arbeit noch als Autorin und Co-Regisseurin ist das jetzt wirklich dein Film, mit dem du dich selbst als Regisseurin präsentierst. Mit einem tollen Cast. Ich wirklich war ganz überrascht, wie viele Leute man so zusammenbekommt, was für tolle Leute für so einen ersten Film. Bernhard Schütz, Ulrike Willenbacher, Sebastian Ozendowski, Zeynep Saleh, Zoe Bayer. Die kennen wir übrigens auch aus In die Sonne schauen, glaube ich.
In die Sonne schauen und 22 Bahnen.
Wahnsinn, also ganz toll.
Aber ich habe sie entdeckt.
Ja, wunderbar. Nicht entdeckt hast du den Hauptdarsteller, der heute hier zu Gast ist. Kasses, die männlichen Hauptdarsteller, weil den kennen wir alle bestens und der war schon öfter bei uns, Tristan Pütter. Grüß dich erstmal, hallo, schön, dass du mal wieder da bist.
Schön, wieder hier zu sein.
Und ich dachte mir, nach den vielen Dingen, die wir auch schon beredet haben, die du gemacht hast, das ist schon nochmal eine ganz andere Rolle, finde ich, so in deinem Gesamtwerk. Also so leise, so still, so abwesend manchmal auch. Also ich glaube, das war schon was Interessantes für dich zum Spielen.
Ja, absolut. Also als ich das Buch gelesen habe, habe ich mich schon sehr gefreut und dann umso mehr, als ich dann Judith kennenlernen durfte und noch mehr Vertrauen gefasst habe in dieses Projekt, in die Vision und ich bin sehr, sehr glücklich über diesen Film.
Ich glaube, man kann den Film ganz gut beschreiben, wenn man beginnt mit dem Ort, wo das Ganze spielt. Ich dachte auch am Anfang, oh, was für ein tolles Palast- oder burgähnliches Gebäude ist das. Das hat eine ganz große romantische Kraft, aber so einfach ist es nicht, zumal die Jahreszeit ja mitspielt. Vielleicht kannst du mal sagen, wo wir und wann wir da sind.
Genau, wir sind auf der Mani und die Mani ist ein Teil der Peloponnes und ein gutes Bild dafür ist, es ist der Mittelfinger der Peloponnes. Und die Mani ist tatsächlich wahnsinnig karg, wahnsinnig wild. Und das Volk, was dort lebt, ist Nachfahren von Piraten, sind aber auch teilweise Monarchisten, also auch sehr mafiös, eine wirklich verrückte Gesellschaft, mit denen wir dort quasi alleine waren, weil wir im Winter dort waren.
Und das ist wichtig, dass es eben kühl ist, man sieht es irgendwie auch, ne? Tristan, war es auch so kalt?
Es war relativ kalt. Es ist, wie Judith gesagt hat, ein rauer Ort. Man muss auch wissen, was ich auch irgendwie so geglaubt habe, gespürt zu haben, ist, dass der Eingang des Hades, also zur Unterwelt, zur Hölle, liegt keine 50 Kilometer entfernt. Okay. Und ich glaube, dieses Düstere, das spiegelt sich in der Landschaft und in den Gesichtern der Menschen und am Ende vielleicht auch ein bisschen in der Beziehung der beiden in diesem Film wieder.
Ja, es ist ein Ehepaar, die da sind mit ihrer Tochter, mit ihrer Kleinen. Das ist noch vor der Schule, ne? Also deshalb hat man noch die Chance, da auch mal ein bisschen Freizeit zu verbringen. Noch
genau, zusammen, genau.
Ne? Zwar freier einfach, logischerweise. Aber diese Freiheit ist ja, irgendwie doch auch ein betrügerischer Begriff. Sie glauben zwar alle, dass sie da die Freiheit vielleicht erleben können, aber es geht ja nicht. Warum nicht? Warum ist es nicht so ein wundervolles Sabbatical, wie man es sich so erhofft hat?
Ich glaube, dass man einfach nicht vor sich selbst, vor seiner Beziehung, vor seiner Familie, vor seiner Rolle als Vater, Mutter davonlaufen kann. Und ich gehe stark davon aus, dass Tara und Robert in dem Moment, als sie das in Berlin beschlossen haben, all diese romantischen Gefühle dazu hatten und dann fallen die Masken eigentlich auf der Mani.
Vielleicht kannst du mal deine Jobbeschreibung abliefern. Also man sieht dich ja nur am Handy, am Computer, ständig sind irgendwie Dinge, die viel wichtiger sind als die Frau und das Kind. Also was macht denn der eigentlich für dich?
Naja, ich glaube, Robert, oder ich weiß, ist jemand gewesen, der auch mit gewissen Idealen gestartet ist, der in einem Non-Profit vielleicht gearbeitet hat und dann immer mehr in diese Corporate World und dann auch in dieses Remote-Arbeiten, zu Hause-Arbeiten abgedriftet ist und der ein Stück weit auch vor seiner Beziehung und den Konflikten flieht in die Arbeit und das rechtfertigt durch die vermeintliche Unproduktivität seiner Frau und eben, glaube ich, ein Stück weit einfach flieht in die Arbeit, weil er glaubt, er müsste irgendwie die Familie ernähren und dann doch auch das Geld ja reinbringen. Im Sabbatical. Also die Abmachung war wahrscheinlich eine andere.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, und ich glaube, also was uns auch interessiert hat, war dieses Thema Digital Nomads, also auch diese permanente Verfügbarkeit, wenn du arbeitest mit Menschen, die weltweit in sämtlichen Zeitzonen sind, hast du das Gefühl, und das kenne ich auch, dieses dauernd verfügbar sein zu müssen. Mhm. Und nicht, es reicht nicht einmal am Tag, die Mails zu checken, sondern eigentlich ständig.
Und ich finde es so reizvoll, wie überzeugend Tristan all diese komischen Sätze so spricht. Also es ist ja so ein eigenes Deutsch oder Englisch, was man dann eben spricht in so einem Geschäft. Aber du hast das wirklich so geschrieben und sprichst es überzeugend.
Ich hatte tatsächlich ein Vorbild einer Freundin, die ich schon sehr, sehr lange kenne aus Schulzeiten, die in dieser Welt eben arbeitet und mit denen ich auch mal unterwegs war, tatsächlich in Thailand und Indien und diese Welt kennengelernt habe, diese NGO-Welt und diese Schlaflosigkeit, dieses irgendwie komische Jet-Set, obwohl man so linksliberal unterwegs ist, ist es irgendwie doch so ein...
Ich konnte auch noch ein Stück weit zurückgreifen in den paar Passagen, die ich da improvisiert habe, auf damals Toni Erdmann, der Film, der ja auch so in dieser Welt so ein bisschen gespielt hat, also hatte ich noch so ein paar Kernsätze.
Stimmt, interessante Erinnerung übrigens. Jetzt hast du es ja auch schon gesagt, es ist ja eine Paargeschichte vor allem erstmal und irgendwie spiegeln sich die beiden ja auch, also die Figur, die Zeynep spielt, ist ja Autorin, hatte ein tolles Debüt, kann man sich auch gut vorstellen, zweiter Roman, zweiter Film, immer das Allerschlimmste, kann man gut verstehen, aber bei ihr ist es ja eher so das Prinzip der kompletten Verzögerung. Also man hat nie den Eindruck, dass die eine echte Inspiration hat oder sowas. Du ackerst ständig, also das ist ja vielleicht auch so ein Reibungspunkt, diese unterschiedliche Haltung eben in dieser Zeit, in diesem Schönhaus.
Genau, so ist es. Ich glaube, dass beide eigentlich auf der Flucht sind voreinander, mit irgendwer vielleicht einer Illusion oder einer Erinnerung an, wie es mal gewesen ist und der Verantwortung für ein Kind, eine Langzeitbeziehung leben, die wahrscheinlich am Ende ist. Vielleicht wäre es besser, wenn sie sich trennen würden, aber sie klammern in irgendeiner Form noch aneinander und wählen einfach unterschiedliche Strategien, um zu copen mit dem sie da konfrontiert sind an Drama.
Und genau, ich glaube auch, also das Kind ist auch auf jeden Fall ein Grund, nicht zu gehen. Und ich verstehe das auch einfach total, dass man natürlich so lange wie möglich auch es miteinander versucht. Du hast ja auch neulich den schönen Satz gesagt, man muss vielleicht auch durch was durchkommen, um es dann besser zu machen. Und ich glaube, sie wissen es nicht. Sie wissen nicht, in welche Richtung ist der richtige Schritt jetzt zu tun.
Also es sind sehr eindringliche Szenen einer Ehe dann, auch wie ein Kammerspiel. Wir sind ja fast nur an diesem Ort. Sie bleiben aber ja nicht zu dritt, sondern es eskaliert ja sozusagen durch ständige Besuche und darüber reden wir gleich. Sabbatical ist der Film von Judith Angerbauer mit Tristan Pütter und Zeynep Saleh und vielen anderen. Und die beiden sind also das Paar dort in Griechenland an der Küste im Winter. Man kann sich es eigentlich nicht schöner vorstellen, wenn es ein bisschen wärmer wäre vielleicht und wenn nicht all diese Probleme mitgekommen wären. Das ist ja auch klar. Der Versuch einer Flucht klappt da dann niemals. Und jetzt ist es ja vielleicht sogar fast ein bisschen witzig, finde ich, wenn Leute jetzt sowieso schon genug Probleme haben, dass da nun immer noch andere dazukommen. Einmal kommt der Bruder, der Ungeliebte, muss man sagen, dann tauchen die Eltern plötzlich auf. Also es ist ein Prinzip der Eskalation, kann man schon sagen, auf engstem Raum von Familie.
Richtig, also ich glaube einfach, jede Beziehung nährt sich aus der Familie, aus der sie kommt. Und so abwesend die Familie von Tara ist, umso anwesender ist die Familie von Robert in seinem Leben. Die kriegt er einfach nicht abgeschüttelt, da kann er noch so weit laufen.
Und man merkt, auch da kommen die Konflikte sozusagen jetzt noch mit hin. Das Verhältnis zum Bruder eben zu Sebastian Ozendowski. Altersunterschied schon ziemlich groß, würde ich mal denken. Also da liegen vielleicht schon 10 Jahre dazwischen etwa, würde ich sagen.
Ich weiß gar nicht, wie alt Sebastian ist.
Also ich dachte mir so, das ist schon der kleine Bruder.
Ja, auf jeden Fall der kleine Bruder.
Und da reibt sich ja auch wieder eine Lebenshaltung. Also auf engstem Raum sind in diesem Film ja die höchst unterschiedlichsten Lebenshaltungen aufeinander geprallt worden, aufeinander gepresst worden sozusagen. Wie hast du es empfunden? Was ist das für ein Gegenstück?
Naja, ne, die Rolle von Sebastian, der Joni, ist natürlich irgendwie der Freigeist. Es ist natürlich immer, in Familien hat jeder seine Rolle und in die wird er gepresst und der versucht er am Endeffekt vielleicht zu entkommen. Und allein durch die Anwesenheit des Bruders ist er wieder derjenige, der immer Verantwortung getragen hat für ihn. Und dann, wenn die Familie dann dazu kommt, der Vater, die Mutter, die Bilder, die von dieser Person existieren, die stehen natürlich im Konflikt zu dem, was er sich selber wünscht. Die Freiheit auch von denen, immer wieder reingedrückt zu werden in diese Verantwortung. Das war eine extrem große Reibung, die dadurch entstanden ist, auch zwischen den Schauspielern. Auch eben, wenn man mit so großartigen Kollegen zusammenarbeiten kann, dann werden auch Szenen auf die Spitze getrieben. Und das ist auf jeden Fall passiert. Und das habe ich tatsächlich sehr genossen mit den allen.
Es geschieht ja auch ein schlimmer Unfall, müssen wir jetzt nicht spoilern, aber kann sagen, es passiert ihm was Schlimmes und das natürlich intensiviert dann nochmal alle Konflikte. Aber das Stichwort Freiheit, das Tristan gerade genannt hat, das gilt ja auch dafür. Denn man hat immer wieder den Eindruck, jetzt wird plötzlich die Entmündigung noch weiter getrieben. Jetzt sind die da, jetzt haben sie auch eine Verantwortung, müssen auch helfen, diese Eltern. Aber das Problem der Freiheit ist damit nicht gelöst. Ganz im Gegenteil, die Freiheit verschwindet immer mehr.
Also da kann ich vielleicht das Stichwort Familienrat einmal reinbringen, eingeführt von dem Patriarch, der versucht, damit Probleme zu lösen und eigentlich sozusagen ganz zielgerichtet es wahnsinnig gut meint und wahnsinnig schlecht macht. Und das ja eigentlich wie so ein Familiengericht teilweise eher auch ist. Es war wahnsinnig komplex, diese Szenen zu spielen. schreiben, zu inszenieren, zu spielen mit Sicherheit und auch dann zu schneiden. Und es war aber trotzdem für mich ganz, ganz wichtig, dass die da drin sind, weil ich das auch auf eine Art werden da, glaube ich, auch sehr deutsche Familien verhandelt. Und ich kannte das eben vom Familienrat nicht aus meiner eigenen Familie, aber bei Freunden hat es stattgefunden. Und ich fand es teilweise beneidenswert und teilweise grauenvoll. Mhm. Und ja, also da ist mir ja auch immer zu lachen und zu weinen gleichzeitig zumute.
Mhm. Also der Film hat tragikomische Momente, muss man schon sagen, auch durch die Schauspieler natürlich, wie ihr das macht. Aber er hat ihn trotz alledem, und das will ich am Schluss nochmal sagen, das ist klar, also die Familie ist die Quelle allen Wahnsinns, ist völlig klar. Sie ist aber auch die Quelle unserer Geborgenheit. Mhm. Und ich dachte mir die ganze Zeit über, so sehr, wie die sich auch vielleicht hassen und ablehnen und was sie durchgemacht haben, sie gehören eben zusammen. Mhm. Und auch in dieser schwierigen Situation gibt einem selbst das Unangenehme, das Bedrängende irgendwie sowas wie Halt. Also das ist für mich auch so der Kern des Films, Tristan.
Ja, natürlich. Das ist auf jeden Fall so. Und die Liebe, die geht halt eben manchmal auch durch schmerzhafte Täler. Und wenn man durch dieses Tal geht, dann wartet am Ende vielleicht auch wieder das Glück. Und deswegen bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob das nicht dann auch in diesem Film auf diese Familie wartet. Und klar, auch wenn Liebe innerhalb von einer Familie oft durch mangelnde Kommunikation und nicht genau wissen, wie man sich ausdrücken soll und den Rollen, die einem zugeschrieben wurden, wenn es einem nicht gelingt, das zu äußern, ist oft so, dass darunter natürlich schon diese Liebe und diese Geborgenheit, wie du es nennst, dann irgendwo zu finden ist.
Ich glaube auch, wenn es ein nächstes Weihnachten gemeinsam gibt, dann wird man da auch einfach wieder die Sektkorken zusammen knallen lassen und weitermachen. Absolut. Und das macht Familien aus und ja, das ist auch wichtig.
Ja. Also so wie die absolut feststehenden Zuschreibungen, von denen Tristan spricht, ist auch ein Phänomen bei Familie. Man fängt immer wieder neu an. Irgendwie nicht, weil man eben so zusammenklebt. Es gibt immer wieder Neuanfang. Auch mit diesem Gefühl geht man aus diesem Kammerspieler raus mit hervorragenden Darstellern. Das ist wirklich für mich ein Schauspieler- und Schauspielerinnenfilm. Ein Film geschrieben und inszeniert von Judith Angerbauer. Vielen lieben Dank. Glückwunsch jetzt zum Debüt, zum ersten eigenen Film.
Ich danke dir sehr.
Schön, dass du da warst.
Eine Freude, hier zu sein und den Film zu machen, war auch wirklich sehr erfüllend mit diesem tollen Cast und Team.
Darunter Tristan Pütter. Vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst.
Ich danke auch.
Stefan Zweig hat nur einen Roman geschrieben, Ungeduld des Herzens. Das Buch wurde auch schon mal verfilmt, vor langen, langen Jahren, nämlich 1946. Lilli Palmer hat damals die Hauptrolle gespielt. Und jetzt kommt dieses große, auch sehr melodramatische, sehr moralisch aufgeladene Werk in einer neuen Fassung ins Kino. Ein ganz erfrischender, junger Film mit tollen, jungen Darstellern. Da haben wir Giulio Brizzi und wir haben Ladina von Frisching. Die beiden wurden auch schon mehrfach ausgezeichnet, haben richtig viel schon einheimsen können mit diesem Film. Und über den wollen wir auch gleich reden. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags, noch immer eine Sendung für Leute, die mehr vom Kino wissen wollen. Ungeduld des Herzens, dieser Film also jetzt im Kino zu sehen. Es ist ein Debütfilm des DFB-Absolventen Lauro Kress, der hier ein ganz tolles Paar zusammengebracht hat, finde ich, und dem es wirklich gelungen ist, diese alte Geschichte, die ja auch im Theater übrigens sehr erfolgreich war, in Berlin an der Schaubühne, diese Geschichte so zu vergegenwärtigen, dass man eben merkt, das geht uns schon noch was an, was da erzählt wird. Solange das alles auch her ist, so sehr sich auch moralische Vorstellungen verändert haben können. Junge Darsteller sind da zu sehen, und zwar mit großer Kraft und großer Begabung. Giulio Brizzi, also der Isaac. Und auf der anderen Seite steht dann Edith, gespielt von einer Schweizer Schauspielerin, die jetzt in Deutschland viel bekannter ist als in ihrer Heimat. Wird sich ja wahrscheinlich bald ändern. Ladina von Frischling. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hi, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ladina, wir sehen uns ja nicht zum ersten Mal und reden auch nicht zum ersten Mal über diesen Film. Aber was ich dich noch nicht gefragt habe, ist eben wirklich, was es dir so selbst jetzt bedeutet. Also in der Schweiz kommen jetzt langsam so Artikel auch. Und ach, da ist eine ganz tolle junge Schauspielerin, die ist in Deutschland jetzt schon richtig bekannt, hat so tolle Preise bekommen, First Steps gewonnen, Filmkunstfest Schwerin habt ihr gewonnen. Also ihr habt so viele Preise, Ofels-Preis nicht zu vergessen. Also immer die Darsteller und Darstellerinnen. Also was bedeutet denn dieser Film jetzt?
Ja, unglaublich viel, weil es einfach so auch ein Zeichen für mich ist, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Weil man doch oft zweifelt so als Künstler und Ups und Downs hat. Und das bestätigt einem so, dass das alles, was man will, dann klappt das. Mhm. Und wenn ich was will, dann gehe ich Kopf durch die Wand und ich kriege es irgendwie hin. Egal, wie viel mal ich auf die Schnauze fliege.
Zumal es bei dir am Anfang ja auch gar nicht so angelegt war. Du wolltest eher in die Sportrichtung gehen.
Ja,
du warst eine richtig erfolgreiche Golferin, ne?
Ja.
richtig weit hast du es dann gebracht.
Ja, schon weit, ja.
Und wolltest du das dann auch studieren, Sport irgendwie?
Ja, ich habe lange überlegt, ob ich auf Tour gehen soll oder ob ich Golfcoach werden soll. Aber Coach konnte ich mir nie vorstellen, weil ich lieber die Sachen selber mache. Und dann wurde mir das zu eintönig, weil ich seit 6 jeden Tag auf dem Platz stand und irgendwie wusste, es gibt noch mehr als das. Und dann zum Glück die Schauspielerei gefunden habe.
Du hast das dann auch studiert, also genau. Warst dann an der Schule. Aber wie kam dieser Umschwung dann zu sagen, also vom Golfen dann zum Spielen?
Ich stand an der Bushaltestelle und ich wusste nie, was machen. Und meine Mama hat immer gesagt, ja, Ladina, du hast für nichts Interesse. Und dann habe ich ihr immer gesagt, Mama, weißt du, ich kann mir nicht vorstellen, den gleichen Beruf jeden Tag zu machen. Ich will jeden Tag was anderes tun. Das Leben hat so viel zu bieten. Und dann habe ich diese Nachbarin getroffen, die meinte, die sei an einer Schauspielschule in Zürich. Da meinte ich so, Schauspielschule, was ist kein Plan, was Schauspiel ist. Bin ich da hin und ich saß da drinnen und der Rektor hat erzählt, was Schauspiel ist und es war ein Segen. Es war, ich bin da gesessen, es ist so von oben Licht gekommen, wirklich so richtig kitschig. Und ich dachte mir so, ach, das ist das, worauf ich immer gewartet habe, mein Leben. Und dann war mein Weg klar, geht nichts daran vorbei. Dann war Bestimmung da und I go for it.
Und dann hast du es eben geschafft, gleich mit deinem ersten Langfilm, das hast du einen Kurzfilm gemacht, deinem ersten Langfilm, so erfolgreich zu sein. Und als ich dann nochmal so nachgelesen habe, das mit dem Golf war mir gar nicht so klar, ist mir dann aber wieder deutlich geworden, da gibt es einen Zusammenhang. Also jetzt bei diesem Film geht es ja auch ganz stark um Körperlichkeit. Hier ist es eine beschädigte Körperlichkeit, hier ist es eine Verletzung, eine innere und auch eine äußere. Aber dass du eben so intensiv körperlich spielen kannst, hat vielleicht damit auch zu tun, dass du vom Sport kommst.
Ich glaube schon, weil mir wurde dieses Körperbewusstsein, dieses Körpergefühl nicht nur in der Schauspielschule, sondern auch beim Leistungssport gezeigt. Und ich habe schon als Kind alles Mögliche an Sport ausprobiert und war sehr ein wildes Kind. Und dadurch sind Bewegungen irgendwie intuitiv und nicht künstlich und authentisch. Und ich kann mich schnell anpassen an neue Sachen irgendwie. Ja, ja.
Und im Spielen, so dass man spürt, das ist eine junge Frau, die mit ihrem Körper auch zu kämpfen hat, auch mit ihrer Situation zu kämpfen hat. Und das müsste man vielleicht jetzt mal erklären für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, worum geht's in diesem Film. Also Edith ist eine junge Frau, die, man kann es fast sagen, ja, hineingestoßen wird in diese Liebesgeschichte mit dem jungen Bundeswehroffizier. Oder ist er nicht mal ein Soldat? Er ist so ein Soldat. Erstmal hat vielleicht eine Laufbahn vor sich. Giulio Brizzi spielt den auch sehr körperlich übrigens, ne? Auch wenn es dann von der anderen Seite kommt eben in dem Fall. Und diese Begegnung ist schicksalhaft. Aber sie ist auch so nicht geplant. Also das ist keine Liebe auf den ersten Blick. Ob es Liebe ist überhaupt, wenn wir noch diskutieren können. Aber ich kann es mal sagen, was verbindet die? Was bringt die zusammen?
Ich glaube, sie mag an ihm, dass er so anders denkt, ein anderes Leben hat, ganz anders aufgewachsen ist. Ihr die anderen Seiten vom Leben zeigt. Und ein bisschen das, was ihr Herz eigentlich will. So dieses Motocross, dieses frei von dieser eher doch wohlhabenden Familie, ihren eigenen Weg zu gehen. Und ich glaube, da ist er so ein gutes Zeichen und er ist auch so ein Mutmacher, weil viele nicht an sie glauben. Und sie hat aber diesen Glauben eigentlich in sich und er bringt ihr den zum Ausdruck mehr und mehr.
Also sie lernen sich kennen, da weiß er noch nicht, dass sie im Rollstuhl sitzt und benimmt sich da auch ganz furchtbar. Das ist eine ganz tolle Szene, finde ich. Also dieses Kennenlernen der beiden, das ist ein totaler Schock auch, finde ich. Und dann passiert es eben, also dass er sich falsch benimmt, muss man so ganz klar sagen. Und dass er dann, warum eigentlich, bei ihr bleibt. Das ist ja die große Frage des ganzen Films, die ja beide auch so genau ausspielt, aber auch wiederum mit vielen Andeutungen. Was meinst du, was ist deine Theorie?
Ich glaube, der sucht einfach nach sich selbst. Der sucht nach einer neuen Bestimmung. Der sucht nach, wer bin ich eigentlich? Welchen Weg will ich gehen? Und mit diesem, ich sage jetzt mal gemein gesagt, Pfleger-Helfer-Syndrom, was er aufbaut zu ihr, weil wahre Liebe, I don't know, guckt euch den Film an, hat er eine neue Aufgabe im Leben, die ihm eine Bestätigung gibt, die ihm Selbstbewusstsein gibt, ne? Wo er seinem Vater sagen kann, ey, ich mache im Fall auch, ich mache was anderes, ne?
Also im Roman ist es ein Reitunfall, so ganz standesgemäß. Hier ist es im Motocross, du hast ja gesagt, das ist für sie die Sportart, wo es dann passiert und dadurch sitzt sie dann eben im Rollstuhl. Das ist auch schon eine Modernisierung. Aber ich finde, was ganz stark doch diese Zeit hineingehoben wurde, ist der soziale Konflikt. Also ihr beide spielt ja auch soziale Menschen aus verschiedenen Klassen und das war euch wahrscheinlich auch sehr bewusst beim Spielen.
Ja, für mich, ganz ehrlich, nicht so schwierig, weil ich diese Welt kenne von der Schweiz. Ne? Mhm. Man wächst so in einem Luxus aus, in einem gewissen Wohlstand. Man hat Manieren, man ist höflich, man lebt so, wie man lebt, das mir nie gefallen hat, weshalb ich auch weggezogen bin, weil ich nicht Mann bin, sondern Ladina bin und das gerne so mache, wie ich es mache. Und Giulio, weiß ich gar nicht so genau, wie er aufgewachsen ist, aber ich glaube, so dieser Sportdrang, dieser Bewegungsdrang, dieses gut aussehen, wenn man nicht genau weiß, wie ist mein Charakter eigentlich, finde ich schon, das passt sehr. Deshalb haben diese zwei Klassen sehr, sehr gepasst. Und ich finde, das hat nochmal eine andere Tiefe gegeben. Für die Rollen, für die Geschichte, für die Charaktere.
Und eine Modernität.
Und eine Modernität auf jeden Fall.
Unbedingt hat Ungeduld des Herzens. Wir reden auch gleich weiter über die Stefan-Zweig-Verfilmung. Bei uns im Studio ist Ladina von Frisching mit vielen Preisen jetzt geehrt für ihre erste große Rolle in dem Film Ungeduld des Herzens nach Stefan Zweig. Die Geschichte zweier Menschen, die aus sehr unterschiedlichen Welten kommen. Und ich sage das nochmal, mir gefällt so gut vor allem daran, wie offen die Dinge auch gelassen werden. Also die Motive von beiden Seiten. Bei dir vielleicht eine große Sehnsucht eben tatsächlich nach menschlicher Nähe, vielleicht auch nach dem Ausbruch aus der eigenen Klasse. Bei ihm schlechtes Gewissen, Mitleid, Verantwortungsgefühl, alles könnte das ja so sein. Aber muss es auch nicht sein. Wie habt ihr das dann auch gespielt für euch selber, denn ihr müsst es ja auch beim Spielen in der Schwebe lassen.
Ich hatte ja das Glück, dass ich als Erste besetzt war und dadurch durch den ganzen Casting-Prozess gegangen bin. Das heißt, ich hatte viele Castings, ich war viel in der Rolle, ich war durch meinen Rollstuhltrainer viel in der Rolle, ich habe viel selber vorbereitet, wir haben zusammen geprobt im Ensemble, zu zweit, mit Lauro der Regie, und das hat geholfen, die Figur mehr und mehr zusammenzuformen und zu gucken, wirklich Zeit mit. Ich bin jemand als Schauspielerin, wenn ich jemanden spiele, dann gebe ich mein ganzes Leben auf für die Rolle für eine gewisse Zeit. Was schwierig ist, was mir einen Heidenspaß macht, desto schwieriger ist auch dann wieder die Rolle abzulegen eigentlich, aber ich liebe das.
Laura Kress war sich auch ganz sicher, als er dich gesehen hat, wie du sagst. Also du standest dann von Anfang an fest und du hast eben wirklich extra ein Training gemacht. Also es ist ein anderes Körpergefühl, das diese junge Frau ja hat im Rollstuhl. Und das hast du dann eben dir auch so antrainiert. Wie geht das?
Ja, genau. Ich hatte zum Glück einen Rollstuhltrainer, weil mir war bewusst, wenn ich das machen will, will ich das authentisch machen. Ich will da Respekt vor diesem Handicap aufbauen. Und dann hatten wir Training zusammen und wir haben an allen möglichen Orten geübt, im Park, auf der Straße, bei diesen, wie sagt man das auf Deutsch, diese Gehsteige.
Ja, die Bordsteige.
Bordsteige. Und wie die Leute reagieren, ist der Wahnsinn. Mhm. Die sind wirklich schon von weitem, weitem schreien die und fragen, brauchen sie Hilfe? Und sie gucken einem an. Ich habe es dann wirklich nicht übers Herz gebracht, denen die Wahrheit zu sagen. Ich bin dann immer total heimlich vor meiner Haustür ganz schnell aus dem Rollstuhl raus. Aber es war toll. Mhm. Toll und die größte Herausforderung zugleich.
Ja, denn es ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht, dass man sie so spielt, wie das der Alltag dann eben auch vorschreibt. Ist im Rollstuhl, der Rollstuhl ist Teil ihres Körpers ja auch. Also an einem bestimmten Punkt ist das ja Teil ihrer Körperlichkeit. Und so spielst du das, finde ich, auch ganz überzeugend. Das
ja, danke. Ich musste was die Geschichte dich immer erzählen und Laura auch. Das war so lustig, weil alle Menschen, die mich kennen, die wissen, ich hasse es zu sitzen. Also ich sitze wirklich nur, wenn ich muss. Und da meinte er so, ja, und ich will, dass du im Rollstuhl bist, bei allem und auch bei den Drehpausen. Und dann war ich so, Lauro, du weißt, dass du die Person gewählt hast, die am wenigsten gerne sitzt, ne? Und dann war das so ein Kampf für mich, bis ich es gesehen habe, das ist ein Geschenk, weil ich muss nicht spielen. Die Emotion ist da. Mhm. Weil Edith, die will auch nicht im Rollstuhl sein. Die will auch frei sein. Die will auch aufs Motocross. Die will ihr Leben rocken. Und das ist 1:1 gegeben.
Also es war ein plötzlicher Umschlag in ihrem Leben. Ist ja auch nochmal eine andere Form von Lebensmöglichkeiten oder eben auch in diesem Falle von einem großen Unglück. Und wenn du gerade sagst, also du stehst lieber, war hier auch so. Also reingekommen, es hat ja ewig gedauert, bis du dich mal hingesetzt hast ans Mikrofon. Ich dachte, das passiert gar nicht mehr. Aber das fiel mir dann auch wieder ein, dass es bei dir so ist. Wie war das jetzt auch im Zusammenspiel? Das interessiert mich sehr, weil ihr beide eben so tolle junge Schauspieler seid, finde ich. Also mit Giulio Brizzi, der eben, wie gesagt, ja aus einer ganz anderen Haltung kommt und auch der ja nicht so ganz genau seine, als Figur, Gefühle bestimmen kann. Ich glaube, er ist sich dabei selbst dann nicht im Klaren, warum er das eigentlich macht, warum er diese Liebe oder diese Beziehung aufrechterhält.
Ja, ich weiß, dass er sehr viel selber gemacht hat, selber vorbereitet. Ich glaube, auch mit einem Coach. Ich auch. Und wir haben zusammen geprobt. Mhm. Wir haben zusammen geprobt und das ging ganz gut am Anfang. Aber wir haben sehr funktioniert auf der Leinwand, so wie ich das höre und wie die Preise sagen und wie die Zuschauer sagen. Das ist was Magnetisches hat und das freut mich natürlich sehr.
Und ich denke, für euch beide ist der Film sehr, sehr wichtig, weil er eben was in Bewegung setzt. Das ist ja ganz klar. Dann noch eine letzte Frage. Was meinst du, wie werden auch die Leute, sollen die Leute, du bist ja schon ein bisschen rumgezogen mit dem Film jetzt.
Ja.
Wir haben schon gesprochen, darauf reagieren. Also mir ging es auch so, dass ich irgendwann auch vergessen habe, dass das Stefan Zweig ist. Das Gefühl hatte ich gar nicht mehr, so eine ganz alte Vorlage aus einer ganz anderen K&K-Welt, aus dem alten Wien da zu sehen. Sondern ich dachte, es ist ja, als sei der so eine Art Gegenwartsautor.
Ja, das tun viele bei den Q&As. Ich bin ja oft an den Q&As. Und viele vergessen, es ist Stefan Zweig. Oder sagen so, ah, Stefan Zweig. Hä, aber das weicht ja komplett ab und so. Und dann war ich so, ja, es ist eine modernisierte Geschichte. Und ich würde gerne, dass die Zuschauer einfach reingehen und sich einlassen auf den Film. Und gucken, was die mitfühlen, was sie anregt. Und woran sie denken, ob der Nachlass hat oder nicht. Sag mal Nachlass.
Nachlass fühlst du jetzt an? Nachwirkung.
Nachwirkung. Mhm. Dass er ein bisschen wirkt und einem zum Denken anregt irgendwie.
Das tut man, ja.
Ja.
Ein bisschen zu solchen Fragen, ob Mitleid, das ist ja ein großes Thema mit des Films, eine gute Grundlage sein kann für eine Beziehung, ob das überhaupt tragfähig ist. Also all diese Dinge kann man diskutieren, wenn man sich diesen Film ansieht. Ungeduld des Herzens, ein Film von Lauro Kress mit Giulio Brizzi und mit Ladina von Frisching, bei der ich mich ganz herzlich bedanke. Schön, dass du hier warst und dass
Vielen
wir reden konnten
Dank, Knut.
Über dieses ungewöhnlich psychologisch so tief loten und genaue Debüt. Und du hast ja gesagt, die Leute haben immer das Bedürfnis zu reden. Man will über diesen Film diskutieren. Was kann man mit dir höchstpersönlich, und zwar hier bei uns in Potsdam. Heute um 18.30 Uhr bist du im Thalia zu Gast, also in Babelsberg, und morgen dann im FSK um 17.30 Uhr. Begegnung mit Ladina von Frisching. Danke.
Danke dir.
Wir losen jetzt aus, wer von euch diese ehrenwerte Aufgabe übernimmt. Den Geburtstagskuchen backt uns dieses Jahr Lamia Ahmed Naif.
Und zum Schluss noch die Sensation aus Cannes im vergangenen Jahr. Ausgezeichnet mit der Goldenen Kamera. Ein Kuchen für den Präsidenten. Und das war wirklich eine große, wunderbare Premiere. Minutenlange Standing Ovations hat man da erlebt. Und man hat vor allem erlebt, wie ein Regiestar geboren wurde, den bisher niemand kannte, überhaupt auch keine Filme aus dem Irak. Also dieser Film läuft ja zum Glück bei uns im Kino. Ist ein Film, der herzerwärmende Wirkungen hat. Und gleich hier im Gespräch zu erleben, der Regisseur von Ein Kuchen für den Präsidenten aus dem Irak, Hassan Hadi. Es war wirklich eine wunderbare Erfahrung in Cannes, den ersten irakischen Film überhaupt im Festival zu sehen. Ein Kuchen für den Präsidenten. Der Film wurde danach ausgezeichnet als bester Nachwuchsfilm. Und er kommt jetzt endlich zu uns. Es ist wirklich eine Sensation gewesen. Ich glaube, es war überhaupt zum ersten Mal ein Film aus dem Irak dort. Und ich habe jetzt die große Freude, mit dem Regisseur zu reden, der diesen Film gemacht hat, Hassan Hadi, und der überwältigt war bei der Premiere. Das habe ich erlebt. Und sagt erstmal hello, hello, Hassan, good to see you, hello.
Hi, Kina, thank you for having me.
Wie schwierig war es denn, einen solchen Film zu machen im Irak? Also ich denke, es gibt jetzt doch keine Filmindustrie, kein System dafür. Also wie hast du es geschafft, den Film zu machen?
Ja, es gibt nicht so viele Leute, um einen solchen Film im Irak zu machen. Ich habe nicht professionelle Schauspieler besetzt. Ich musste die Tiere für den Film selbst suchen, mich um alles kümmern. Es war wirklich eine Herausforderung. Aber gleichzeitig fühlte ich diese Verantwortung, diesen Film zu machen. Wir brauchen eine eigene Filmindustrie und vielleicht kann mein Film andere Künstler ermutigen.
Film has been able to accomplish that.
Also wenn man die Geschichte erstmal so hört, auch als ich es vorher so gelesen habe, könnte man fast denken, es ist eine Art Komödie. Es spielt ja in der Zeit der Diktatur und das kleine Mädchen dort in der Klasse, das ist offenbar eine wahre Geschichte, irgendwie, es war wohl so, muss einen Kuchen backen für den Diktator. Also erstmal, vielleicht kannst du uns sagen, ob das so eine Tradition ist, die Kinder wirklich da machen mussten in der Schule. Einen Kuchen backen, den der Diktator ja nie essen wird.
This is a true story. Everybody had to...
Das ist eine wahre Geschichte. Auch wir mussten das in der Zeit der Diktatur machen. Und das war sehr schwer, denn damals gab es Sanktionen gegen den Irak. Es war fast unmöglich, Dinge wie Medikamente zu bekommen. Alles war knapp. Zu dieser Zeit war es verboten, Mehl und Zucker zu verkaufen. Aber zugleich forderte Saddam, dass man ihm Kuchen zu seinem Geburtstag backen sollte.
Es beruht sozusagen auf einer wahren Tradition zu dieser Zeit. Ich muss mal so dumm fragen, Hassan, sind diese Kuchen jemals angekommen im Palast oder war das wirklich nur ein symbolischer Akt?
Never.
Niemals. Kein Kuchen ist je bei Saddam angekommen. Der wäre am Palast überhaupt nicht durch die Sicherheitskontrolle gekommen. Das war einfach nur für sein Image, für diese Vorstellung, dass jeder Saddams Geburtstag feiert. Und auch für die Familien der Lehrer, denn dort sind die Kuchen am Ende gelandet.
Ich habe gerade gesagt, am Anfang dachte ich, es könnte vielleicht eine Komödie sein, aber es ist es ja nicht, denn für dieses kleine Mädchen, das jetzt dran ist, diesen Kuchen zu backen, ist es eine ganz große Tragödie. Du hast es schon gesagt, es gibt ja nichts. Sie muss die Dinge zusammensammeln. Und darum die Frage an dich, warum wolltest du eine so ungewöhnliche Geschichte auch so erzählen, dass man immer mehr versteht, es ist eine Tragödie, es ist was Furchtbares für das Kind.
Es ist keine Komödie, aber es hat seinen eigenen Humor. Ich habe die Geschichte aus der Sicht des kleinen Mädchens erzählt, denn ich wollte die Menschen in den 90ern zeigen, unter den Bedingungen der Diktatur. Die Zuschauer sollen erfahren, wie das Leben damals war. Die kindliche Perspektive ist ideal dafür. Kinder sind keine Politiker, sie haben keine Vorurteile, sie stehen ganz in der Wirklichkeit. Und ich wollte ganz beim Ton dieser Zeit bleiben, denn er hatte, trotz der schwierigen Umstände, auch etwas Leichtes.
Auf der anderen Seite ist ja völlig klar, du zeigst ja auch jetzt bei ihrer Suche nach den Dingen für den Kuchen, also Eier, Mehl, sie muss ja losrennen, das ist alles sehr schwierig, ein Panorama der Gesellschaft damals, und ich finde, es ist eine sehr unsolidarische, sehr harte Gesellschaft, die du da zeigst, dem Kind gegenüber.
Ich muss sagen, die Iraker sind die freundlichsten Menschen, aber ich zeige eben auch die Auswirkungen von Sanktionen, von Diktatur und Krieg. Sie verändern die menschliche Natur. Das ist sehr gefährlich. Kriege zerstören nicht nur physisch die Gebäude und Straßen, sie richten auch in den Seelen der Menschen Schaden an. Man könnte es so vergleichen. Kriege und Bomben sind wie Influenza. Sanktionen wirken wie Krebs. Man sieht die Auswirkungen zunächst nicht, aber sie haben eine tiefe Wirkung auf die Gesellschaft. Ja, und es ist ja ein Mädchen in einer sehr männlich bestimmten Gesellschaft. Das macht die Sache noch bedrohlicher.
Kannst du uns was über das Mädchen mal sagen? Also du arbeitest ja, hast du gesagt, mit nicht professionellen Schauspielern, das Kind ja sowieso. Also wie war diese Arbeit, wie war es, ihr verständlich zu machen, was das für eine Zeit?
Sie ist ein Kind, sie hat die Diktatur nie erlebt. Ich bin von meinen eigenen Erfahrungen ausgegangen. Ich bin Saddam nie begegnet, aber für mich war der Lehrer der Diktator. Vor ihm hatte ich im gewissen Sinne mehr Angst als vor Saddam, der bedrohlich war, aber der Lehrer war gefährlicher. Diese Idee konnte ich auf das Mädchen übertragen, denn das war für sie nachvollziehbar. Für nicht professionelle Schauspieler muss man eine Entsprechung in ihrem Leben finden. Etwas, das sie kennen und das sie sich vorstellen können.
Gibt es denn die Chance, den Film im Irak zu zeigen? Also vielleicht ist der da sogar schon rausgekommen, ich weiß es ja nicht.
Ich hoffe, dass der Film ein Gespräch in Gang setzt. Er kommt hier im März heraus und ich hoffe, dass es weitere Filme mit anderen persönlichen Geschichten geben wird. Kunst hat eine große Kraft, die Identität eines Volkes zu vermitteln und hat sogar eine heilende Wirkung. Für mich ist es immer noch unglaublich, dass mein Film über so eine düstere Epoche jetzt der erste ist, der so wirken könnte.
Also als ich den Film in Cannes gesehen habe, das war natürlich nur ein erwachsenes Publikum, ist ja klar, das Festival, aber jeder war berührt. Was denkst du, für wen ist der Film gemacht? Also ist es auch eine Art Familienfilm? Können Kinder den auch schon verstehen?
Grundsätzlich denke ich, dass es ein Familienfilm ist. Kindern könnte er helfen, dieses Leben damals zu verstehen, was Freiheit und Demokratie bedeuten. Das ist ja nichts Selbstverständliches. Wir erleben gerade, wie einst demokratische Länder sich in Richtung Diktatur bewegen. Filme sind auch kulturelle Reisen. Sie können jetzt im Kino den Irak besuchen und Bilder sehen, die Sie sicher nicht erwartet haben. Machen Sie mit Ihrer Familie diese kulturelle Erfahrung auf der Leinwand. Und dann können Sie mit Ihren Verwandten und Freunden darüber reden.
Und so ist ein Film entstanden, wie wir es gehört haben, für die ganze Familie. Eine ganz kleine Geschichte, gleichzeitig ein Spiegelbild der düsteren Zeit im Irak, nämlich der Diktatur. Herzerwärmend erzählt ein Film, der jetzt seinen Siegeszug antritt um die ganze Welt und auch in Deutschland endlich angelaufen ist. Ein Kuchen für den Präsidenten von Hassan Hadi, bei dem ich mich herzlich bedanke. Thank you so much. It was a great pleasure talking to you. Thank you.
Thank you very much.
Radio 1. Nur für Erwachsene.